ich glaube, wir müssen eben auch differenzieren. Normalerweise, der Winzer möchte natürlich nicht Landschaftspfleger sein. Der Winzer ist Unternehmer. Er will ganz gern auch von seinem Produkt leben können. Das heißt, es ist jeder froh, der nicht eben von Subventionen abhängig ist, der wirklich am Markt das erzielen könnte, damit er tatsächlich auch ein Auskommen hat.
Wir sind uns, glaube ich, ja alle einig, dass wir Rodung einfach ohne Konzept, wie es auf den Flächen weitergeht, so auch nicht rechtfertigen können.
Die guten Vertriebler, die guten Vermarkter, die gute Konzepte haben, die werden ihre Produkte zur Wertschöpfung verkaufen können. Und dazu gehört auch Erlebnis im Weinberg, Weintourismus.
Also ich denke, trotz aller Herausforderungen, die natürlich immens sind, schaue ich trotzdem irgendwo positiv in die Zukunft. Weil ich glaube, da werden wir auf jeden Fall unseren Weg finden, auch weiterhin, national und international.
Und Export ist nicht einfach. Und da wünschte ich mir wirklich Unterstützung, weil wir in der Welt das Produkt haben, was die Welt möchte. Weißwein, wenig Alkohol. Und wir sind zum Beispiel im letzten Jahr einer der wenigen Länder gewesen, die in China gewachsen sind. Natürlich kann man jetzt, No-Low-Alkohol wächst wie verrückt. Wir sind da die Nummer 1 in Europa. Ob jetzt das alles nur immer entalkoholisierter Wein sein wird oder ob das vielleicht auch neue Getränke sein werden, da sehe ich eine Möglichkeit.
Wir müssen natürlich ein paar Dinge verändern, ein paar Dinge müssen angepasst werden, strukturell auch. Aber ich denke, wenn wir das schaffen, dann hat die Branche auf jeden Fall eine Zukunft, auch wieder auf gesunden Beinen am Schluss zu stehen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast Wein im Wandel, im Podcast der Hochschule Geisenheim. Mein Name ist Hans-Rainer Schulz. In diesem Format wollen wir mit Vertretungen der Wissenschaft und der Praxis immer aktuelle Probleme in dem Bereich des Weinbaus, der Önologie, der Vermarktung sprechen, das mit kompetenten Gästen diskutieren. In unserem ersten Rundumschlag, muss man sagen, geht es gerade heute dann um die aktuelle Situation der Weinwirtschaft, die Herausforderungen, die da sind, einmal durch den sinkenden Konsum, durch die Diskussion um Alkohol, wohin geht die Branche, was für Möglichkeiten gibt es, die Diskussion um Flächenstilllegungen, um Programme eventuell der EU und welchen Stand haben wir eigentlich im Moment, und dafür habe ich mir zwei Expertinnen, muss man jetzt sagen, eingeladen. Einmal Simone Lohse, die leitet an der Hochschule Geisenheim das Institut für Getränkewirtschaft, und auf der anderen Seite Christian Schwörer, Generalsekretär des Deutschen Weinbauverbands. Herzlichen Dank, dass ihr da seid. Ich freue mich.
Und danke für die Einladung.
Danke für die Einladung, ja.
Wir starten direkt, wir machen es immer so, wir wollen 45 Minuten nicht überreizen. Das Thema ist wahrscheinlich so spannend, dass es doppelt so lang gehen könnte.
Definitiv.
Und dann würde ich einfach mal mit dir, Simone, anfangen. So ein bisschen den Kontext setzen, wie ist die Situation der Weinbranche gerade im Moment und im Vergleich zu den letzten Jahren, und was beobachtet man auch für allgemein Interessierte?
Mhm. Du hast das schon angesprochen, Hannes, dass wir zwei Effekte haben. Das eine ist, die Haushalte haben weniger Einkommen zur Verfügung. Und dazu kommt der Effekt, dass wir Generationen hochwachsen haben, die weniger trinken und dann auch nochmal darauf aufmerksam gemacht werden, dass Alkohol vielleicht nicht so gesund ist, wie man das früher gedacht hat. Und das drückt natürlich die Menge, die verkauft wird. Zur gleichen Zeit haben wir bei den Produzenten eine Situation, wo die Kosten gestiegen sind. Für Energie und für Arbeitskräfte ganz insbesondere. Und das sind aus ökonomischer Sicht so eine Angebots- und eine Nachfragekrise. Wenn die zusammenkommen, führt das eigentlich dazu, dass die Branche ein neues Gleichgewicht findet, wo deutlich weniger Menge verkauft wird. Und dieses Gleichgewicht hat die deutsche Weinbranche nicht erreicht, weil unverändert viel produziert wird. Und das, was da jetzt produziert wird und jedes Jahr, sag ich mal, am Weinstock hängt, das fließt jetzt irgendwo hin, das ist übrig. Und wenn etwas zu viel da ist, dann sinken die Preise. Um da mal so ein extremes Beispiel zu geben, wir hatten jetzt in der Trinkweinbilanz uns Anfang des Jahres so ein bisschen gewundert, wie wir die zusammensetzen können. und haben da auch von den Kellereien erfahren. Italien hatte letztes Jahr durch Extremwetter eine geringere Ernte. Die haben 20% weniger nach Deutschland exportiert, das haben wir weniger importiert. Und das sind so Sektgrundweine, Grundweine für aromatisierte Getränke für 40 bis 60 Cent pro Liter. Diese Lücke wurde von deutschen Weinen gefüllt, die zu viel da waren. Und in dem Moment bekommt der Winzer einen sehr, sehr geringen Ertrag, Erlös. Und das heißt einfach, dass er wirklich Geld verliert und seine Kosten nicht decken kann. Und deswegen gibt es da jetzt wirklich viele Winzer, die vor einer sehr kritischen wirtschaftlichen Lage stehen und überlegen, machen Sie mit weniger weiter, hören Sie ganz auf, wie können Sie den Betrieb retten? Und weil auch Nachhaltigkeit ja unser großer Forschungsschwerpunkt an der Hochschule ist, da sprechen wir wirklich über Existenzen, über soziale Nachhaltigkeit. Das sind ja alles Privatbetriebe, die nicht angestellt sind. Das heißt, die haben teilweise kein Einkommen. Und wir sprechen über wie Betriebe, wo man eigentlich auch weiß, die können ihre Investitionen für die Zukunft momentan eigentlich nicht am Markt verdienen.
Jetzt hast du ja schon ein Beispiel gebracht, dass das Ganze nicht ein länderspezifisches Problem ist, sondern es ist Italien angesprochen worden, kleinere Ernten, Klima, Herausforderungen. Und es ist ja letztendlich ein globales Problem. Ja? Alle Weinbauregionen der Welt haben im Moment diese Problematik des sinkenden Konsums. Aber jetzt mal vielleicht die Frage an dich, Christian. Die EU wurde ja dann letztendlich auch aufgefordert. Wir sind, wenn man mal wir als EU nimmt, immer noch der größte Produzent für Wein oder weinverbindende Produkte. Und wurde ja quasi eine sogenannte High-Level-Group gegründet aus Vertretungen der verschiedenen Mitgliedstaaten, um ein Weinpaket zu schnüren, was dann auch am 28. März, also vor kurzem veröffentlicht worden ist. Kannst du mal kurz erklären, was denn da so angedacht ist an möglichen Unterstützungsmaßnahmen?
Ja, das kann ich sehr gerne machen. Vielleicht um einen Schritt zurückzugehen. Die Simone hat es ja umrissen. Also diese Thematik besteht nicht erst seit dem letzten Jahr, sondern das ist sozusagen auch ein schleichender Prozess gewesen. Und seit 2 Jahren ist man eigentlich zu dem Schluss gekommen, wir haben hier nicht nur ein konjunkturelles Problem, sondern wirklich ein strukturelles Problem. Und wir können hier auch nicht mit den normalen Maßnahmen, die sonst geboten waren, eben wie Destillation agieren. Die Kommission hat klar gesagt, auch das letzte Mal, als sie Destillation im großen Stil zugelassen hat und dafür die Agrarkrisenreserve aufgemacht hat, das können wir nur machen, wenn wir wirklich konjunkturelle Schwierigkeiten haben, aber nicht, um ein strukturelles Problem der Weinbranche zu regeln. Und vor dem Hintergrund ist diese High-Level-Group wirklich gegründet worden, zu sagen, wir haben ein strukturelles Problem, wir brauchen strukturelle Lösungen. Und der erste große Ansatzpunkt, der erste große Schwerpunkt war tatsächlich das Thema Management von Produktionspotenzial. Das heißt, man hat gesehen, wie kann man tatsächlich damit umgehen, dass Angebot und Nachfrage eben auseinanderklaffen, so wie es die Simone eben dargestellt hat. Und hier haben wir, also als Deutschland, aber auch der Deutsche Weinbauverband, eigentlich einen europaweiten Anbaustopp gefordert. Der ist jetzt in dieser Ausprägung nicht ganz gekommen, aber in dem Weinpaket, was du angesprochen hast, wird die Möglichkeit den Mitgliedstaaten gegeben, auf nationaler Ebene, regionaler Ebene, auf EU-Ebene wirklich einen Anbaustopp zu verhängen, also auf 0,0 runterzugehen. Das Ganze wird sozusagen komplettiert mit Rodungsprogrammen, die vorgesehen sind. Das Ganze soll nicht von der EU zusätzlich finanziert werden, sondern das soll jeder Mitgliedstaat tatsächlich aus dem eigenen finanziellen Bestand, sei es aus den zur Verfügung stehenden EU-Mitteln oder nationalen Mitteln eben gestalten. Und das war tatsächlich dann auch, weil wir gesagt haben, wenn gerodet wird, wir können da mitgehen, weil wir sehen das auch als Binnenmarkt oder als Weltmarkt eben auch, weil im Ergebnis, wenn die Franzosen ihren Wein zum Beispiel in China nicht mehr absetzen, dann drängen sie natürlich auf den deutschen Markt. Insofern, die Franzosen waren die Treiber, was die Rodung angeht. Und da haben wir als Deutscher Weinbauverband gesagt, da müssen wir unterstützen, weil im Endeffekt müssen wir insgesamt die Weinmenge, die auf dem europäischen Markt, auf dem Weltmarkt vorhanden ist, reduzieren. Wir haben viele, viele kleinere, aber langfristigere Maßnahmen. Das ist auch sozusagen das Problem des ganzen Pakets, die in Kraft treten werden mit diesem Weinpaket. Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, Pflanzrechte, die jetzt vorhanden sind, sanktionsfrei zurückzugeben als Erzeuger. Das heißt, wer sich sozusagen verrechnet hat, kann das zurückgeben. Das ist, wie gesagt, alles nur so kleinere Bausteine. Auf der anderen Seite möchte man nicht nur die unterstützen, die aus dem Berufsstand raus wollen, sondern man möchte auch etwas für die tun, die wirklich noch eine Zukunft sehen, die möchte man unterstützen. Und hier geht man eben im Bereich Absatzförderung rein, auch im Bereich, dass man den anerkannten Erzeugervereinigungen größere Möglichkeit geben möchte beim Thema Tourismus. Also insofern ist es ein bunter Strauß an Maßnahmen. Auch das Thema natürlich Klimawandel wurde gespielt. Wie kann der Sektor resilienter gemacht werden, um eben auf Klimarisiken und auf Marktveränderungen zu reagieren. Hier haben wir zum Beispiel höhere Fördersätze für Maßnahmen, die auf den Klimaschutz eben abzielen. Also es ist wirklich ein bunter Strauß an Maßnahmen. Für uns natürlich und für den Erzeuger das große Problem eigentlich, sie wirken langfristig. Und für viele brauchen wir jetzt eben direkt Hilfe. Und da wenden wir uns eben dann auch an unsere eigene Regierung, dass die entsprechend aktiv werden muss.
Wenn wir jetzt die vorgeschlagenen Maßnahmen sind ja eigentlich relativ grob gefasst, ja. Simone, wenn du dir zum Beispiel Punkt Marktunterstützung oder Marketingunterstützung oder Mitigationsmöglichkeiten beim Klimawandel, Rodung wurde jetzt gerade schon angesprochen. Diese Maßnahmen sind ja in dem Papier zumindestens noch sehr global, also ist ja bisher nicht wirklich was Konkretes drin. Wenn du dir die Möglichkeiten, Tourismus ist ja auch, also Tourismusförderung ist angesprochen worden, wenn du dir diese Möglichkeiten anguckst, ganz grob gefragt, rettet das den Weinbau so, ohne noch zusätzlich drüber nachzudenken, was wir vielleicht noch machen könnten?
Ich möchte gerne was von Christian Offenmehr gesagt, es hilft uns erst langfristig. Und wenn wir sagen, es hilft langfristig, heißt es kurzfristig, hilft es nicht wirklich. Und ich denke, Rodung ist sinnvoll, weil wir wirklich auch aktuell Fragen bekommen, was machen wir denn mit der Fläche? Ja, Pächter geben das zurück an die Verpächter und die sitzen teilweise in Hamburg oder in anderen Städten, haben mit Weinbau nichts mehr zu tun. Und es kostet eben etwas, diese Fläche aus dem Weinbau rauszunehmen und natürlich auch für die Gesellschaft, die in etwas Sinnvolles umzuwandeln. Das ist aus meiner Sicht ein sinnvoller Baustein, weil es hilft, dieses Überangebot zu reduzieren. Und es hilft auch denen, die drin bleiben, weil damit natürlich die Hoffnung ist, dass die Fassweinpreise sich wieder einpegeln, weil eben nicht so viel zu Wein da ist. Diese Frage, Investitionen zu fördern, wenn ich momentan mit dem Betrieb spreche, was er investieren kann, dann sagt er mir überhaupt nichts. Ich kämpfe um mein Überleben und ich nehme schon eigentlich für mich nichts mehr aus dem Betrieb raus. Das heißt, das ist eine Schraube, die geht eigentlich erst dann, wenn es den Betrieben wieder gut geht und sie in die Zukunft blicken können und sie sagen, ja, ich kann in Zukunft was Gutes machen in 10, 20 Jahren und dann investiere ich jetzt dafür. Da stehen wir momentan nicht.
Also wenn man jetzt Rodungen nimmt, ja, klar, weil er sagt, okay, wir haben eine Überproduktion, wir sind uns, glaube ich, ja alle einig, dass wir Rodungen einfach ohne Konzept, wie es auf den Flächen weitergeht, so auch nicht rechtfertigen können. Die Franzosen, nur als Beispiel, die haben letztes Jahr Prämien von 109 Millionen Euro ausgelobt für 27.500 Hektar stillzulegen, zu roden. Und wenn man das jetzt mal kurzfristig betrachtet, dann ist zwar eine Regulierung da, ja klar, die Produktion ist nicht mehr da, aber wenn diese Rodung ganz normal durchgeführt werden, dann liegen wir, wenn man das Thema Klimawandel betrachtet, dann liegen wir bei geschätzten ja 50 Millionen bis 200 Millionen Euro Umweltschäden durch Ausgasung von CO2, die ohne Zweifel bei der Rodung entstehen und bei 27.000 Hektar, bei einem CO2-Tonnenpreis von 95 Euro bei der Umweltbundesamt liegen wir dann ungefähr bei 200 Millionen, die ja nirgendwo erscheinen. Ja, wenn man auf der einen Seite ein Paket schnürt, wo drin steht, ja, für Klimaschutz, ja, könnte es 80% Förderung geben, so ist es ja da drin, dann ist es natürlich, glaube ich, auch wichtig, dass man einen Rahmen setzt drumherum, wenn man Rodung jetzt, ich sage jetzt mal, fördern möchte. dann gucke ich dich jetzt gerade nochmal an, Christian, weil ihr habt immer schon eure Rotationssprache da mit reingebracht in die Diskussion. Vielleicht kannst du ganz kurz mal erklären, was da eigentlich der Hintergrund ist.
Ja, also wir haben natürlich auch gesehen, dass wir eine Flächenreduktion irgendwo brauchen zum jetzigen Zeitpunkt. Wollten aber sozusagen nicht in das allgemeine Rodungsprogramm rein, weil wir natürlich auch gesehen haben, Finanzierung ist schwierig. Es wird die allgemeine Agrarreserve wird nicht geöffnet werden. Und das Ganze wird tatsächlich dann an anderen Programmen abgezwackt. Das heißt, mein Sektorenprogramm, da muss ich Geld wegnehmen oder ich muss nationale Gelder eben tatsächlich finden. Und wir haben gesehen, wir haben seit der letzten GAP Förderung für Umweltmaßnahmen, für die sogenannten Eco-Schemes. Und da haben wir zwei Maßnahmen aktuell drin. Das ist die Förderung von Blühstreifen und die Förderung von Anbau bei Pflanzenschutzmittelverzicht. Und wir haben gesehen, die letzten Jahre ist das nicht in Anspruch genommen worden, weil die eben einfach nicht praxistauglich sind. Das sind leider Maßnahmen, die vorgeschlagen wurden, die wirklich komplett an der Praxis vorbeigehen. Wir haben gesehen, wir haben im Topf 80 Millionen drin für die Dauerkulturen. Und da sind 12 Millionen tatsächlich abgerufen worden. Das heißt, hier sind 68 Millionen wirklich, die zur Verfügung stehen. Und dann haben wir gesagt, es wäre doch gut, wenn wir hier wirklich eine Ökoregelung neu definieren würden für den Weinbau, dass man die Zeit nach der Rodung, den Wiederbepflanzungszeitraum nutzt, von 6 Jahren. Jetzt die EU möchte es auf 8 Jahre erhöhen. Und dass in dieser Zeit Biodiversitätsmaßnahmen durchgeführt werden, dass sie eben nicht Drieschen entstehen, sondern dass die Fläche eben weiterhin gepflegt wird, dass der Betrieb über 8 Jahre hinweg diese Fläche pflegen kann, entsprechend eben honoriert wird dafür. Das Ganze muss natürlich dann auch mit einer Prämie ausgestattet sein, die zumindest die Fixkosten ersetzt, weil ansonsten können wir das nicht als Programm verkaufen. Das kann sich kein Betrieb aktuell leisten, tatsächlich da noch drauf zu zahlen. Das heißt, wir hatten tatsächlich mit den Betriebswirtschaftlern errechnet, wir sind bei 2.700 Euro ungefähr pro Hektar, die wir bräuchten. Kleine Anreizfunktion, dann sind wir mit 3.000 Euro pro Hektar gestartet. Als Forderung, wenn eben eine Rotationsbrache durchgeführt wird. Und wir kämpfen weiterhin um dieses Programm. Wir haben vom Ministerium und auch von den Ländern, zumindest von den weinbautreibenden Ländern, Positivsignale. Wo es halt hakt, sind natürlich die anderen Länder, die andere Kulturen haben, weil diese 68 Millionen sind dann eben aus den Dauerkulturen, aus dem Weinbau rausgeflossen, Richtung Ackerkulturen, die von diesen Geldern profitiert haben. Nur wir sagen eben, die Gelder stehen uns zu. Insofern sollen diese Gelder auch dafür genutzt werden. Großer Vorteil tatsächlich, wie gesagt, das sind Gelder, die wir ohnehin zur Verfügung haben und anders jetzt eben zu Förderung von Klimaschutzmaßnahmen, die halt nur anteilig finanziert werden, sei es mit 50 oder 80%. Ich habe ja auf keinen Fall eben eine Vollkostenfinanzierung. Und mit im Bereich dieser Ökoregelung könnte ich halt wirklich die Fixkosten decken und so könnte ich auch wirklich die Erzeuger bringen, diese Zeit aus dem Anbau rauszugehen. Wie es in 8 Jahren aussieht, ich glaube, das ist wirklich wahrscheinlich ein Blick in die Glaskugel, aber wir gehen nicht davon aus, dass der Konsum wahnsinnig zulegt. Aber wir müssen natürlich auch berücksichtigen, Klimawandel kann sich viel tun tatsächlich in anderen Ländern. Insofern, wir erhalten die Pflanzrechte und wir sprechen ja von Rotation. Das heißt, wenn die Situation sich nicht verändert, dann werde ich eben in den Folgejahren oder spätestens nach 8 Jahren einfach andere Flächen rausnehmen. Und der große Vorteil ist wirklich, ich pflege diese Flächen und ich habe nicht die Drieschenproblematik, ich habe nicht die Problematik tatsächlich des Pflanzenschutzes, wenn ich zwischendurch Flächen habe, die eben nicht bewirtschaftet sind.
Jetzt hast du die Abkürzung GAP verwendet, gemeinsame Agrarpolitik, wollte ich eigentlich nur noch erwähnen, dass für diejenigen, die vielleicht zuhören, die diese Abkürzung nicht so gängig ist wie uns. Wenn du dir das Paket anschaust, Simone, eben habe ich auch schon mal gefragt, reicht das aus, deiner Meinung nach, den Markt zu balancieren? Resilienz wurde angesprochen, also Widerstandsfähigkeit der gesamten Branche?
Ich würde vielleicht direkt darauf eingehen, auf diese Rotationssprache, weil wir jetzt nicht davon ausgehen, dass der Weinkonsum nicht stark steigt, sondern wir sehen ihn eigentlich in Zukunft sinken. Das liegt auch daran an der deutschen Bevölkerung, die ja in den nächsten Jahren abnehmen wird. Und wenn wir sehen, wenn die junge Generation nach oben wächst, dann haben wir weniger Menschen, die weniger trinken. Das heißt, diese Idee und dieses Versprechen, legt's mal zur Seite und das Problem löst sich wieder. Das widerspricht mir als Ökonom in erster Linie erstmal. Aber in zweiter Linie wissen wir ja, dass Weinberge wegfallen werden und dass wir wie so ein großes Puzzlestück haben, aus dem einzelne Teile rausfallen und wir müssen dieses große Bild neu zusammensetzen. Und dafür ist eine Rotationssprache von neuen Gestaltungen von Landschaften, in der es Weintourismus gibt, in dem man Kulissen erhält, in dem man wirklich ansprechende Landschaften hinbekommt. Dafür braucht man so ein Ausweichflächen und dafür finde ich das sehr, sehr gut. Also deswegen begrüße ich das, diese Rotationssprache, um ein neues Landschaftsbild hinzubekommen. Zu der zweiten Frage, Resilienz und Adaptionsfähigkeit. Da möchte ich sagen, das sehen wir auch für uns als Haushalte. Wir können uns dann anpassen und in was Neues investieren und, sag ich mal, Klimaschutzmaßnahmen finanzieren, wenn es uns gut geht. Wenn wir mindestens die Kosten decken und wenn wir eigentlich, brauchen wir dafür einen Gewinn, ja. Und dafür hilft uns das momentan nicht. Also da wäre auch für meinen Vorschlag, wir sprechen immer über diese extremen Ebenen, die EU ganz weit oben, die diesen Konsens zwischen den Ländern finden muss, was ja nicht einfach ist, weil ja der Süden schon viel stärker vom Klimawandel betroffen ist und sagt, wir haben jetzt hier Ernteverluste durch Klimawandel, warum sollen wir denn jetzt anfangen zu roden? Ja, und wir in Deutschland, die davon noch nicht so stark betroffen sind. Aber ich glaube auch, dass uns diese mittlere Ebene, diese Beratung der Betriebe, das würde ich mir sehr wünschen. Da weiß ich auch, dass die Länder anfangen, da was zu machen, dass der Betrieb eben sagt, ich stehe jetzt vor der Frage, die Bank will mir den Kredit auf 7,5% erhöhen oder ihn mir kündigen. Was mache ich denn jetzt? Wie kann ich, habe ich jemanden, mit dem ich zur Bank gehen kann? So, dass diese Fragen erhalten wir jede Woche am Institut. Und es gibt diese Ebene von Beratern, die den Betrieben eigentlich ein objektives Bild geben und sagen, okay, unter der Bedingung machst du das oder hörst du auf oder wie kannst du dich besser aufstellen? Das wünsche ich mir als Maßnahme.
Jetzt sind wir ja eigentlich schon wirklich in den Details drin, den Problemen von ganz, ganz vielen Winzerinnen und Winzern, klein, groß, größer. Und die Alkoholproblematik wird ja eigentlich jetzt auch immer ganz, ganz prominent nach vorne geschoben. Wenn man es global sieht, Fakt ist eigentlich, dass von 1990 bis 2019 in den Statistiken der globale Alkoholkonsum um 70% gestiegen ist. Natürlich wissen wir, dass das vor allen Dingen auf die gestiegene Bevölkerung zurückzuführen ist. Klar, es werden aber auch, vielleicht ist jetzt das Gesundheitsbewusstsein stärker vertreten. Aber insgesamt ist es ein riesiger Markt. Und die Frage, machen wir in der Weinbranche jetzt allgemein, nicht nur Deutschland, insgesamt was falsch, weil wir die nächste Generation nicht richtig erreichen? Haben wir die falschen Zielmärkte? Was wäre so dein Eindruck?
Wein ist ja ein Kulturprodukt, was mit Herkunft verbunden ist, was in der Regel auch, wenn wir uns anschauen, Premium-Wein ja mit sehr viel Wissen verbunden ist. Und ich glaube, dass wir das vielleicht auch ein bisschen übertrieben haben und dass die jungen Leute jetzt sagen, oh, das ist mir alles zu kompliziert. Dazu kommt weltweit so dieser Trend zu eher erfrischenden Alkoholgetränken mit vielleicht mittlerem Alkoholgehalt. Und ich glaube auch, dieser letzte große Boom, den wir hatten, seit Anfang der 90er Jahre, ist ja der Weinkonsum in der Welt gestiegen bis Anfang der 2000er Jahre, dann ist er konstant geblieben. Und das waren ja durch diese Globalisierung, durch die neuen Märkte in Asien. Und die Globalisierung macht ja gerade die Rückwärtsrolle. Ja, also wir sehen ja auch, wir haben gerade mit ProWein in Asien, in Hongkong wird jetzt der Bericht vorgestellt werden. Diese Länder sind selbstbewusst geworden. Und die sagen auch, muss ich unbedingt diesen Western Lifestyle nachahmen und muss ich unbedingt jetzt französischen Wein trinken, wo es ja auch eigentlich jetzt guten chinesischen Wein gibt. Das ist da wirklich rausgekommen. Nummer eins Trend ist einheimisches Bier, dann kommt einheimischer Wein und importierte Produkte kommen relativ spät. Und dieses global endet, es ist kein Ende der Globalisierung, aber es ist eine Abschwächung, die ist für den Wein natürlich schwierig.
Wenn man jetzt das wieder zu dem, die gesamte Gemengelage nimmt und wir haben jetzt dieses Papier, Christian, was du angesprochen hast, wo die Überlegung da sind, wie viel Prämien könnte es geben, damit man in den ersten Schritten vielleicht so eine Rotationsbrache mit fördert und so weiter. Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Weil das Papier ist ja ein Vorschlag der Kommission und jetzt dürfen die Länder, die Mitgliedstaaten ihre Rückgaben, Eingaben machen. Gibt es da so einen Zeitplan?
Ja, also der Zeitplan soll relativ kurz gestrickt sein, weil im Endeffekt, wir haben ja diese High-Level-Group vorgeschaltet gehabt letzten Herbst, die von September bis Dezember getagt hat in 4 Sitzungen, wo er auf der Berufsstand eben beteiligt war. Das heißt, da hat schon eine starke Konsultation einfach der Mitgliedstaaten stattgefunden. Das heißt, von Seiten der Mitgliedstaaten, von Ratsebene kam schon die Aussage, sie werden keine eigene Expertengruppe gründen, sondern das wird sozusagen ein relativ kurzes Verfahren sein. Jetzt sind gerade die Berichterstatterin ist gerade ernannt worden und man möchte im Parlament das auch relativ zügig durchziehen. Das heißt, man hat eigentlich die Vorstellung, bis zur Ernte durch zu sein, sodass dieser erste Teil des Pakets relativ schnell wirklich auch zur Anwendung kommen kann. Es ist, wie gesagt, für uns eben nur ein erster Schritt, weil es fehlen eben entscheidende Maßnahmen, die auch in den Empfehlungen vorhanden waren. Da spreche ich zum Beispiel Flexibilität, was die Mittel angeht, was die finanziellen Mittel angeht, was für uns, für Deutschland, aber auch für Italien ein sehr, sehr großes Thema ist. Wir haben ja jährlich aus der gemeinsamen Agrarpolitik eben einen entsprechenden Finanzrahmen, der zur Verfügung gestellt wird in den Weinsektorenprogrammen. Und die werden in jedem Jahr eigentlich nicht ausgeschöpft. Das große Problem ist tatsächlich, dass vom Verwaltungsverfahren her relativ komplex ist. Hier brauchen wir Vereinfachung. Und vielfach kommt man nicht dazu, tatsächlich in einem Jahr das Geld komplett auszuschöpfen. Und hier war die Forderung und was auch in den Empfehlungen aufgenommen wurde, dass man die Gelder zwischen den Interventionen leichter hin und her schieben kann, aber auch, dass dieses Jährlichkeitsprinzip aufgehoben wird, dass nicht verwendete Gelder ins nächste Jahr übertragen werden können. Und das hoffen wir tatsächlich, dass es in den nächsten Vereinfachungspaketen, die jetzt auch kommen, ist eins schon für den 14. Mai angekündigt. Da ist es bislang nicht drin, wobei es bislang nur ein Vorentwurf ist. Aber wir hoffen, dass das Thema sehr schnell aufgegriffen wird. Die Kommission hat jetzt zwar gesagt, es ist ein Thema, was nicht nur den Wein betrifft, sondern eben alle anderen Kulturen. Deshalb müsste man hier eben ein Impact Assessment, also eine Folgenabschätzung durchführen. Und das den Vorgang natürlich dann eben verlängert. Aber das eigentliche Weinpaket, was jetzt präsentiert wurde, soll relativ schnell durchgezogen werden. Und das ist von unserer Seite wirklich positiv zu werten, auch wenn nicht alles drin ist. Aber die Kommission agiert zumindest schnell. Das ist, was jetzt der Erzeuger auch braucht. Und wie gesagt, wir brauchen halt national wirklich flankierende Maßnahmen dazu, die für eine massive Kostenentlastung, zu einer massiven Kostenentlastung beitragen.
Was stellt man sich da vor, nationale Maßnahmen?
Also wir haben jetzt schon gehört, Thema Agrardiesel zum Beispiel, das wird zurückgenommen. Dann tatsächlich im steuerlichen Bereich, dass hier Vereinfachungen und Rücklagen gebildet werden können. Also es ist an verschiedenen Stellschrauben soll wieder gedreht werden, was die letzte Regierung verschärft hat. Es wird schwierig sein, weil wir haben natürlich einen begrenzten Haushalt. Das ist auch auf EU-Ebene das große Risiko. Es diskutieren ja alle über die Ukraine eben auch. Insofern, wenn wir das mit einbeziehen, dann haben wir eigentlich ein Riesenproblem, weil dann die Mittel eigentlich viel, viel geringer sein werden. Und insofern, da müssen wir wirklich auch schauen, welche Maßnahme bringt eigentlich einen maximalen Erfolg, kostet aber relativ wenig. Und das wird schwierig.
Das wird schwierig. Vielleicht eine Frage an euch beide. In dem Papier steht ja, da stehen ja verschiedene Maßnahmen, wenn du jetzt schon mal angesprochen hast. Rodung haben wir ja schon mal. Da steht explizit die drin alkoholreduzierte Produkte, Förderung des Weintourismus, andere Marketingstrategien, die wir am Anfang schon mal hatten, Was scheint euch denn am erfolgsversprechendsten? Wenn ich jetzt mal solche flankierenden Maßnahmen nehme wie Agrardiesel, das ist ja dann ein Tropfen auf den heißen Stein. Das wird ja einen Betrieb nicht retten. Das wird ein bisschen die Kosten runterdrehen. Und auf der anderen Seite, auch das gerne mal hier diskutieren, wenn wir Flächen wegfallen lassen und selbst mit einer Rotationsbrache, dann gehen wir mal in die Steillagenregionen, wo das deutlich schwieriger ist, überhaupt solche Blüh- oder Ausgleichsflächen hinzubekommen. Was passiert mit denen? Wo geht das hin? Wenn wir Tourismus auf der einen Seite fördern und auf der anderen Seite vielleicht die Landschaft sich so verändert, dass sie gar nicht mehr ansprechend ist für Touristen. Wie schätzt ihr das ein? Vielleicht mit dir gerade anfangen, Simone.
Vielen, vielen Dank. Wenn du die Steillagen ansprichst, der Hauptkostenfaktor dort sind die Lohnkosten. Und wenn wir jetzt auch nochmal Mindestlohn in Richtung 15 Euro sehen, dann ist das ganz klar das Aus. Da haben uns schon vor ein paar Jahren die Winzer gesagt, das ist für mich nicht mehr tragfähig. Ich verdiene ja viel, viel weniger als an meine Angestellten. Wenn ich ganz ehrlich bin als Ökonom, wird man diese Steillagen erhalten können, wo man Premium-Wein vermarkten kann. Das sind die ganz besonders bekannten Steillagen. Und auch da muss man eigentlich jetzt schon in die Zukunft schauen. Steillagen haben ja aufgrund ihrer Exposition für Sonne und für Trockenheit tendenziell auch ein Problem mit dem Klimawandel eher. Aber ich kann die Illusion nicht teilen, dass wir die Steillagen in Deutschland erhalten können, weil wir die so stark fördern müssten, dass ich glaube, dass es sinnvoll ist, dieses Geld anders zu verwenden. Aber natürlich brauchen wir die Steillagen, um Tourismus zu haben. Und da stelle ich mir aber eigentlich eine Lösung vor, dass man eigentlich heute sich anschaut, wie sieht denn eine Mosel aus, touristisch, landschaftlich, wie kann man das ausschreiben, wie kann man das gestalten, über Wandersachen, über andere Nutzung der Landschaft. Und dazu haben wir hier in Geisenheim die besten Experten, ja, und unser Kultzentrum und andere, die sich damit beschäftigen, wo man realistisch in die Zukunft schauen muss und sagen muss, was können wir erhalten, welche tollen Sachen. Und ich glaube, jeder, der von uns in Weinlandschaften unterwegs war, der weiß, da ist nicht überall nur Wein, da gibt es auch andere Sachen dazwischen. Und wenn die nutzbar sind und angenehm, dann sehe ich da kein Problem, warum die Mosel keinen Weintourismus machen kann.
Wie siehst du das?
Ja, ich weiß natürlich um das Problem der Wirtschaftlichkeit der Steillage, dass dort ganz, ganz andere Preise erzielt werden müssten, die wir aber eben am Markt nicht platzieren können. Aber natürlich, es geht da um das Thema ländliche Räume. Es geht natürlich um das Thema auch, was passiert, wenn dort der Weinbau verschwindet. Im Endeffekt ist es ja oft die einzige Aktivität, die in diesen Bereichen möglich ist. Und das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist natürlich, wenn ich mir die Steillagen anschaue, Thema Biodiversität zum Beispiel. Das sind Hotspots der Biodiversität und sind, Simone hat es angesprochen, für den Tourismus eben auch wichtig. Und ich denke schon, also ich meine, wegen Brombeerhecken kommt natürlich niemand. Ne? Wenn man tatsächlich eine andere Nutzung finden würde, ja, vielleicht teilweise. Aber ich denke schon, dass der Weinbau in diesen Regionen wirklich der Tourismusmagnet sein wird weiterhin. Und wenn er verschwindet, dann wird der Tourismus dort auch verschwinden. Deshalb denke ich, sind wir eigentlich als Agrarbranche, als Landwirtschaftsbranche nicht die einzigen, die da in der Verpflichtung sind, sondern eigentlich auch der Tourismus, die Tourismusförderung, eben aber auch tatsächlich der Umweltschutz und Biodiversitätsförderung in dem Bereich, dass wir andere Töpfe eigentlich noch brauchen, aus denen die Steillage unterstützt wird, weil es eben einfach um wirklich Erhalt der ländlichen Räume in dem Fall geht und nicht nur den Weinbau, sondern wirklich um die Existenz der Leute und die Existenz der Regionen.
Ja, und wenn man den Aspekt jetzt mal die reine Wirtschaftlichkeit weglässt, ja, dann ist es Kulturlandschaft, dann sind es 2000 plus Jahre Historie, dann ist es, was gibt es für Alternativen? Viele der Regionen, und wir brauchen ja gar nicht nur nach Deutschland zu gucken, die Weinbauregionen, also wenn man in Spanien in der La Mancha ist, da ist auch nicht viel Alternative drumherum, was ich jetzt als Lösung finden könnte, wird der Winzer dann irgendwann mal zum Landschaftspfleger, weil die Biodiversität als Faktor zum Beispiel gegenüber einer natürlichen Verbuschung, die dann eintritt, ja viel, viel größer ist in den weinbaulich genutzten Lagen und auch das, was volkswirtschaftlich dann als, ja, als die Leistung, die wahre Leistung dieser Landwirtschaft, der Landschaft, der Landwirtschaft, die wahre Leistung zum, als Ökosystemleistungen überhaupt betrifft, ja. Da müsste man natürlich andere Preise erfordern, aber das ist letztendlich eine Frage der Entscheidung. Wollen wir das weiterbehalten? Wollen wir das haben? Und was sind wir? Und da meine ich die Allgemeinheit, weil wenn der Nutzen dieser Region für die Allgemeinheit ist, außerhalb des Produktes, dann müsste eigentlich theoretisch die Allgemeinheit ja dafür zahlen. Wie seht ihr das?
Wir waren als Institut in einem Projekt drin, ich glaube 2017 bis kurz nach Covid, da ging es um die Neckarterrassen. Ein ganz klassisches Gebiet, ja, wo wirklich auch Stufen drin sind, das kann man nichts anderes mit machen. Und da haben wir auch geforscht, wie kann man denn dort eigentlich einen Zukunftswein so pflanzen, dass der klimatisch sich da anpasst, ja, also wie der Klimawandel, es ist zu heiß für den Trollinger dort und dass die Menschen ihn als Premium-Wein schätzen. Und auch da haben wir versucht, über sensorische Tests und Konsumentenforschung diese Lücke zu füllen. Und wir haben festgestellt, der beste sensorische Wein, ein Cuvée, wollten wir machen, den gibt es schon. Und der wird in der Pfalz hergestellt. Ja, und da kann man jetzt sagen, die Kosten, die wir in der Pfalz haben, das können wir in Württemberg nicht hinbekommen. Und auch da sehe ich leider die Entscheidungsprozesse und diese Lippenbekenntnisse und dieser Wille, das reicht nicht, weil momentan an den Neckarterrassen ein Domino-Prozess losgegangen ist, weil auch dort die Wengerter in den Winzergenossenschaften eigentlich bei weitem nicht das rausbekommen können, weil die Winzergenossenschaften das nicht gut vermarkten können. Und für mich ist die Frage, wir brauchen Spots, wo es diese Weinberge gibt, dass wir sie alle erhalten können. Das erscheint mir als nicht praktikabel. Ich weiß nicht, wo das Geld herkommen soll. Weil wir müssen ja auch Brücken bauen. Ja, wir brauchen Schulen, wir brauchen eine Verteidigung und so weiter. Aber ich wünsche mir, dass wir so wirklich Ikonen erhalten können und dass dafür die Mittel zusammenfließen und dass das auch touristische Hotspots bleiben.
Und wie siehst du?
Also da bin ich eigentlich auf der Linie mit der Simone. Es ist vollkommen klar, wir werden nicht alles erhalten können, aber Programm aufsetzen und sagen, wie können sie sozialverträglich eben aussteigen? Wie können die Konditionen geschaffen werden? Aber wie gesagt, diejenigen, die drinbleiben wollen, denen muss man eben auch Alternativen anbieten. Und nur zu sagen, es geht, wird nicht weitergehen. Nein, es wird weitergehen. Man muss auch Lösungen eben schaffen. Du hast das Thema Export angesprochen. Wir müssen natürlich auch schauen, wo sind noch Märkte, wo sind noch Zukunftsmärkte? Und das ist wirklich ein Thema, wo man auch irgendwo das Risiko irgendwo splitten muss und sagen muss, ich brauche mehrere Standbeine und muss mir eben auch überlegen für die Zukunft, wo sind die Leute, die eben noch meinen Wein trinken.
Ihr habt beide diese strukturellen Probleme direkt schon von Anfang an angesprochen, dass es kein konjunkturelles Programm sein kann, sondern ein strukturelles. Jetzt sind wir in Steillagen, wenn wir bei Steillagen bleiben und die sind ja auch schon durch solche Phasen durchgegangen. Also es ist ja nicht so, dass das auf einmal zum ersten Mal passiert. Also wenn ich mir die Mosellandschaft, dann komme ich nun mal her, anschaue, dann ist da ja schon sehr, sehr viel in den vergangenen 40 Jahren passiert, im Sinne von auch Brachen etc., Reduzierung der Flächen. Wenn ihr allerdings jetzt die Strukturen anspricht und wir wissen, dass gerade die vielen kleinen Winzer die größeren Probleme haben, jetzt ist doch eigentlich und du hast eben Genossenschaften angesprochen, und eigentlich Genossenschaften sind ja von der Historie genau da gegründet worden, wenn es strukturelle Probleme gab. Und jetzt werden allerdings auch die Genossenschaften als Beispiel genommen, die sehr, sehr große ökonomische Probleme haben. Woran liegt es, Simone?
Ich sehe da zwei Ursachen. Wenn ich mir jetzt gerade Baden und Württemberg anschaue, die ja die stärkste Bedeutung der Genossenschaften haben mit drei Viertel, dort ist aus meiner Sicht viel Menge, die Menge ist konstant seit Jahrzehnten. Aber der Bedarf und die Wertschätzung und die Zahlungsbereitschaft für diese Produkte ist nicht gestiegen. Das heißt, diese Menge wird jetzt im Lebensmitteleinzelhandel vermarktet. Wir wissen von Baden und Württemberg die Durchschnittserlöse. Davon kann man nicht mal im Flachland kostendeckend Wein erstellen. Das heißt, seit Jahren erhalten diese Mitglieder Wengerter Winzer zu wenig Auszahlung, um ihre Weinberge eigentlich neu zu erhalten, um zu investieren. Und viele von den Betrieben sagen, ich mache das jetzt vielleicht noch 5 Jahre bis zur Rente oder vielleicht sind es noch 7 und dann höre ich auf. Und diese auslaufenden Betriebe, so nennen wir die, die sagen halt auch, nein, ich kann jetzt nicht mehr in qualitätssteigernde Maßnahmen investieren. Das geht gar nicht, ich überlebe ja gerade so. Und wir hatten dort auch diese fehlende Anpassung an der Menge und es gibt ein paar kleine Sterne, die natürlich hervorragend, weil sie klein sind, sich auf Qualität, auf bestimmte Kanäle quantifiziert haben. Ich kann aber nicht den Großen den Vorwurf machen, warum die es nicht gemacht haben, weil Direktvermarktung, Gastronomie und Fachhandel eben wenig Menge abnehmen. Und der Rest muss in den Lebensmitteleinzelhandel fließen. Und der Deutsche ist nun mal in Europa der Billigheimer, der die teuersten Küchen in seinen Häusern stehen hat und das billigste Essen kauft. Und ich befürchte, dass wir davon nicht kurzfristig wegkommen werden. Und ich muss mir ganz ehrlich, das habe ich auch den Genossenschaften gesagt, die Frage stellen, können wir in diesen schwierigen Anbaugebieten, wie die Querterrassen in Baden, eigentlich Wein produzieren für den Lebensmitteleinzelhandel? Kostentechnisch geht das nicht.
Tja, wenn man die Förderermöglichkeiten, jetzt kommen wir wieder zum Christian, richtig ausspielen möchte, also du hast schon angesprochen, dass wir ja eigentlich bereits Fördermöglichkeiten haben, es wird nicht mehr Geld von der EU geben, sondern das, was bisher als Strukturförderung da ist, kann eventuell für andere Maßnahmen eingesetzt werden. Wir haben angesprochen, dass die Strukturen auch Verbünde wie Genossenschaften Probleme haben. Gibt es noch andere Ideen hinsichtlich, was für Förderinstrumente man sich noch ausdenken könnte?
Ja, also es ist natürlich, muss man erstmal schauen, was an Geld da ist und dass man es richtig verteilt. Das ist das große Thema und ich meine, das wird auch ein großes Thema der nächsten GAP sein. Wir haben ja ein globales Budget, was jetzt nicht nach Kulturen alles aufgeteilt ist, sondern ich werde oft gefragt, wie viel kriegt denn der Weinbau eigentlich von der EU? Und das kann man so pauschal gar nicht sagen, weil ich habe einen Betrag aus dem Weinsektorenprogramm mit 37 Millionen, aber ansonsten habe ich halt eben nur einen Komplettbetrag insgesamt für das Agrarbudget in Deutschland, wo eben auch ein Großteil eben unter Direktzahlungen fällt und wo natürlich der Weinbau auch teilweise von profitiert. Wir sehen halt aktuell, es wird noch sehr viel Geld in den Weinsektorenprogrammen eben in Umstrukturierung investiert. Wir sehen, dass in Absatzförderung relativ wenig investiert wird. Da ziehen wir aktuell 2 Millionen für die Klammer für nationale Maßnahmen, wo eben das Deutsche Weininstitut eben von profitiert. Und wenn man sich das anschaut, was tatsächlich aus dem Ausland oder was im Ausland für Absatzförderung ausgegeben wird, dann muss ich sagen, da macht Deutschland eben viel, viel zu wenig. Und wir haben Programme. Wir haben Programme auf EU-Ebene. Das ist die Verordnung 1144, wo wir tatsächlich Multiprogramme mit anderen Kulturen, mit dem Ausland, das DWI macht aktuell ein Programm mit Bordeaux zusammen in den USA. Das sind Programme, die viel, viel zu wenig genutzt werden. Sie sind teilweise zu wenig bekannt, teilweise aber auch zu kompliziert. Und das wären tatsächlich Programme, wo die Erzeuger rein müssten, wo die Verbände rein müssten, wo die Organisationen rein müssten und dort die Gelder, die auf EU-Ebene noch vorhanden sind, wirklich abzugreifen. Weil ich denke, das Thema Absatzförderung ist wirklich ein Thema, was wir vertiefen müssen, weil im Bereich wirklich Umstrukturierung ist aktuell, wir sehen ja, die Gelder werden zurückgegeben, weil eben dort auch weniger investiert wird. Natürlich kann man das nicht sagen, ich ziehe die Gelder da komplett weg. Da werden die Erzeuger nicht langfristig nicht mitmachen. Aber wir sollten wirklich die volle Kraft eben auf diesen Bereich Absatzförderung legen.
Wenn das nicht genutzt wird und wenn es diese Möglichkeiten gibt, brauchen wir dann andere Strukturen, um die wirklich anzugehen? Also du hast die Kommunikation angesprochen, dass es halt viel zu wenig bekannt ist. Natürlich unsere Kleinstrukturiertheit spielt natürlich auch eine Riesenrolle. Wenn jeder sich einzeln über solche Maßnahmen informieren muss und dann sich durch die Bürokratie arbeiten muss, dann verliert man wahrscheinlich relativ schnell die Lust, selbst wenn am Ende des Tunnels irgendwo Licht wäre. Gibt es da Ideen oder Vorschläge, wie man vielleicht Strukturen, dass man an solche größeren Summen für Absatzförderung auch von alternativen Produkten aus dem Grundprodukt Traube angehen könnte?
Jetzt hast du das Ziel sehr weit gesteckt mit den alternativen Produkten. Ich bleibe erstmal beim Wein, wenn das in Ordnung ist.
Das Ziel deswegen weit gesteckt, weil in diesem High-Level-Papier steht Unlimited Duration, also nicht limitierte Dauer. Also muss man vielleicht auch weiter als die 8 Jahre Pflanzrechteverschiebung denken.
Das Deutsche Weininstitut hat einen hervorragenden Job gemacht, den deutschen Wein auch im Ausland bekannt zu machen. Und weil auch die Zahlungen der Betriebe ja über 30 Jahre konstant geblieben waren und es nie wirklich ein guter Zeitpunkt war zu sagen, liebe Winzer, bitte bezahlt mal mehr, ist die Kaufkraft hat sich halbiert. Ja, alles ist teurer geworden. Und was ich mir eigentlich wünsche, ist, dass diese Exportbüros, die das DWI zumachen musste, wegen geringerer Einnahmen oder höherer Kosten, dass man dort investieren kann. Wir hatten gestern ein Interview mit den Studenten. Wir gehen jetzt in Richtung Best Practice, von den besten Betrieben zu lernen. Hat mir ein Betrieb gesagt, gut aufgestellt, hat letztes Jahr gewonnen in Absatz und Umsatz. Hat mir gesagt, ja, Export ist das, was wir machen wollen. Und es ist leicht, E-Mails zu schicken, Kontakt aufzunehmen. Aber wenn eine Anfrage reinkommt und ich so einen Kontrakt abschließen muss, ja, Halleluja. Das heißt, wenn es dort eine zentrale Organisation gäbe, die bei diesen wirklich aufwendigen Zollformalitäten in der Beratung diesen wirklich ja Kleinstbetrieben diese Arbeit abnimmt, das wäre für mich ein Traum. Also ich bin kein Jurist, um zu sagen, wie dieses Konstrukt aussehen muss, aber die Betriebe, die sind zeitlich am absoluten Limit und Export ist nicht einfach und da wünschte ich mir wirklich Unterstützung, weil wir in der Welt das Produkt haben, was die Welt möchte. Weißwein, wenig Alkohol und wir sind zum Beispiel im letzten Jahr einer der wenigen Länder gewesen, die in China gewachsen sind. Ja, also da ist Potenzial, aber ich kann doch keinem 10-Hektar-Betrieb sagen, du sollst jetzt bitte mal nach China exportieren. Und das ist schwierig, ja. Alternative Produkte, da brauche ich viel Fantasie. Natürlich kann man jetzt No-Low-Alkohol, wächst wie verrückt. Ja, aber es ist erstmal ein Kellereiprodukt, weil die Technologiesprünge werden die Kellereien machen. Und die werden das aber auch exportieren können. Wir sind da die Nummer 1 in Europa. Die Entalkoholisierung von Wein kommt hier aus Rüdesheim, Nachbarort. Wenn man nach Spanien geht und einen entalkoholisierten Wein trinkt, wurde der in Deutschland produziert. Wenn ich mit Österreich spreche, sagen die mir, ja, ihr habt zum Glück so viele Entalkoholisierungsanlagen. Wir haben keine, wir möchten gerne eine. Da haben wir einen Vorsprung. Ob jetzt das alles nur immer entalkoholisierter Wein sein wird oder ob das vielleicht auch neue Getränke sein werden, wo man aus dem Weingesetz austritt und das breiter definiert. Auch da haben wir in Geisenheim hervorragende Möglichkeiten, innovativ zu denken. Da sehe ich eine Möglichkeit.
Jetzt hast du ja die gesunkene Kaufkraft angesprochen, auch immer so als Diskussion, dass ja Wein ein relativ teures Produkt wäre und Luxus, wenn ich mir die Preise angucke beim Discount, dann würde ich das absolut nicht unterstreichen, dass das Luxus ist. Und wenn ich mal schaue, wie der Konsum an Wein, würde ich mal sagen, seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts nach unten gegangen ist. Und damals hat man 50 oder 60% des Einkommens für Lebensmittel ausgegeben. Und heute sind es 14. Da glaube ich, da ist der Konsument auch irgendwo als Adressat gefragt, wie kriegen wir die wieder dazu, sich diesen nationalen, regionalen Produkten intensiver zu widmen, sage ich jetzt mal. Das ist natürlich eine große Herausforderung, aber spielt ja im Grunde genommen zu dieser Absatzförderung rein und nicht nur auf dem Exportmarkt und nicht nur bei denen, die vielleicht potenziell noch stark wachsende Bevölkerungen haben, sondern eben auch andere Überlegungen. Ich würde gern von euch ganz am Schluss einfach nochmal so ein euer Bauchgefühl mitnehmen wollen, okay, wo geht's hin? Wie seht ihr das? Kriegen wir diese Krise, sage ich jetzt mal, gemeinsam Und ich glaube, es geht nur gemeinsam, ob das jetzt Forschung, Praxis, der Berufsstand, wie Verbände, auch eher international teilweise. Wie ist euer Bauchgefühl, wo das hingeht? Wir hatten schon genug Krisen, ja. Wir sind in einer Dauerkrise, hat man das Gefühl, egal was. Und so ein bisschen positiven Spirit sollte man vielleicht auch nochmal mit rübergeben. Aber ganz ehrlich möchte ich so die Bauchgefühllage hier nochmal zum Abschluss testen. Christian, vielleicht.
Ja, also ich denke, trotz aller Herausforderungen, die natürlich immens sind, schaue ich trotzdem irgendwo positiv in die Zukunft. Weil ich denke, also wir sind eine tolle Branche, wir machen tolle Produkte, die Simon hat es angesprochen, wir machen auch Produkte, die international gefragt sind. Wir haben Zukunftsprodukte eben mit dem Weißwein, mit nicht zu hohem Alkohol gehalten. Und ich glaube, da werden wir auf jeden Fall unseren Weg finden, auch weiterhin, national und international. Wir müssen natürlich ein paar Dinge verändern, ein paar Dinge müssen angepasst werden, strukturell auch. Aber ich denke, wenn wir das schaffen, dann hat die Branche auf jeden Fall eine Zukunft, auch wieder auf gesunden Beinen am Schluss zu stehen. Und ich denke, das müssen wir jetzt wirklich schauen. Und ich hoffe, da können wir auch gegenseitig voneinander profitieren mit Best Practice, sehen, was sind die Wege tatsächlich für die einzelnen Player aus unserer Branche. Wer hat sozusagen das richtige Konzept für die Zukunft, wo man sich orientieren kann? Und ich glaube, dann wird es weitergehen. Und wie gesagt, wir brauchen ein paar Anpassungen, aber ich sehe eigentlich positiv in die Zukunft.
Simone.
Die erfolgreich
die
sind,
Zahlenfrau.
Die werden überleben. Die guten Vertriebler, die guten Vermarkter, die gute Konzepte haben, die werden ihre Produkte zur Wertschöpfung verkaufen können. Und dazu gehört auch Erlebnis im Weinberg, Weintourismus. Das ist für mich dieser regionale Effekt. Ich bekomme die doch nicht rational mit, du musst das kaufen hin. Ich kann die nur emotional packen. Und ich muss aber ehrlich sagen, wenn ich mit jungen Leuten spreche, sehe ich da nicht viel Potenzial, den jetzt kurzfristig den Alkoholkonsum zu steigern. Das sehe ich nicht. Ich glaube, wir werden bei weniger enden. Aber ich wünsche mir, dass diejenigen, die im Markt bleiben, erfolgreich sind, Geld verdienen, dass dieses Geld in gute Kommunikation ausgeben können und in Anpassung an den Klimawandel. Und ich habe letztes Jahr mit einem Kollegen aus Italien gesprochen und hat gesagt, klingt zwar hart, aber Darwin will help us. Das ist jetzt diese Darwin-Phase. Und je schneller wir aus der rauskommen, es tut mir leid, aber es ist so. Wenn ich mit meinen Kollegen in den Wirtschaftsbereichen spreche, gibt es zwei Themen: Sanierung, Restrukturierung. Und je schneller du dein Unternehmen wieder gesund gekriegt hast, bist du wieder am Markt erfolgreich. Und ich wünsche, dass wir das als Weinbranche schnell hinbekommen.
Darwin hatte allerdings auch festgestellt, dass es Millionen Jahre gedauert hat, bis die Evolution so weit war, dass da was kam. Und ich glaube, sind alle einig, dass wir hier ganz schnell sein müssen. Ja. Euch beiden ganz herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr hier diskutiert habt. Ich glaube, es ist einfach ein wichtiges Thema. Wir könnten, glaube ich, noch Teil 2 ranhängen. Aber ich glaube auch unsere Zuhörerinnen, die haben alle hoffentlich was mitgenommen und wir bleiben dran. Ich denke, das ist bei allen ganz, ganz wichtig und an die Zuhörenden, wenn Kommentare, Bemerkungen, Verbesserungsvorschläge, wir sind offen für alles. Es war, wie gesagt, der erste Podcast Wein im Wandel und wir haben ja gerade mitgekriegt, dass da ziemlich viel Wandel drin steckt in dem Thema. Also nochmal ganz herzlichen Dank und tschüss.
Dankeschön. Tschüss.
Danke für die Einladung. Tschüss.